Üblicherweise tauche ich einen Doppelpack auf mit meiner Frau. Aber es hat eine kleine Verwirrung gegeben. Nein, es hat keine Verwirrung gegeben. Wir haben heute beide Predigt. Ich stehe zweimal im Predigtplan drin, ja, einmal in Augsburg und einmal hier, aber meine Frau predigt in Augsburg und ich predige hier. Also haben wir uns heute geteilt, darum bin ich alleine da. Einen schönen Gruß von ihr. Ich möchte die Kinder zuerst einmal ein bisschen dorthin bringen, wo wir nachher in der Predigt sind. Ihr müsst jetzt eure Eltern bitten, die Bibel zu nehmen, ganz hinten aufzuschlagen und die Landkarte zu suchen, wo das Mittelmeer drauf ist. Macht ihr das mal? Habt ihr die Landkarte? Das ist meistens so quer in der Bibel drin, wo das Mittelmeer drauf ist. Und jetzt geht er mit dem Finger genau mitten ins Mittelmeer. Und dann fährt er mit dem Finger auf der Landkarte, weil wir es mit dem Schiff nicht schaffen bis da runter, also mit dem Finger auf der Landkarte ganz nach rechts rüber, bis er auf das Gelbe, bis er aufs Land trifft. So, habt ihr das? So, wenn ihr dann also dort seid, dann liegt in der Mitte von Israel Samaria, steht da dort meistens. Oder wenn ihr eine modernere Karte habt, eine modernere Bibel habt, steht dort Nablus. Wenn ihr es nicht findet, zwischen Jerusalem und Nazareth. Wer es noch nicht lesen kann, der muss seine Eltern bitten, dass er es ihm zeigt. Habt ihr das? Dort lebt ein Mann, genau in dieser Stadt, in Samaria, der heißt Simon. Den Namen gibt es heute auch. Wie viel heißen von uns Simon? Keiner, aber damals war der Name so häufig wie bei uns heute Sepp, Fritz, Franz oder Robert. Sogar der Petrus, der hat ja Simon geheißen. Also dieser Simon von Samaria, jetzt wisst ihr, wo der gewohnt hat, vor 2000 Jahren fast, der konnte ganz viel und war ganz enorm berühmt. Wie berühmt er war, das erfahren wir in der Apostelgeschichte 8. Der war nämlich ein Zauberer. Und jetzt bin ich ganz gemein zu euch. Wenn ihr nämlich wisst, was ein Zauberer ist, dann müsst ihr jetzt zuhören, was ich den Erwachsenen erzähle. Es kommt nachher gleich. Okay? Aber jetzt wisst ihr schon mal, über was wir reden. Liebe Geschwister, ich möchte mit euch heute zuerst die Zeit und den Ort anschauen, an dem sich das ereignet, was ich heute für die Predigt ausgesucht habe. Danach möchte ich mir die Person anschauen, die in dieser Geschichte steckt. Und ganz zum Schluss möchte ich mit euch darüber nachdenken, wie viel von dieser Person in uns drin steckt. Fangen wir also vorne an. Ihr habt schon gehört, Apostelgeschichte 8 brauchen wir jetzt. Wir lesen ab Vers 1 und ich darf euch einladen, eure Bibel zu nehmen, wenn ihr sie nicht schon in der Hand habt. Ich werde die ganzen Texte aus der neuen Genfer Übersetzung lesen. Ihr lest in eurer eigenen. Ich liebe diese Übersetzung. Sie ist so wunderbar zu lesen, ohne den Text zu verfälschen, wie so, sage ich immer, Hoffnung für alle, eine gute Nachricht und so weiter. Da steht so viel Zusätzliches drin. Wer die Elberfelder kennt, der hat dort den gleichen Apparat drin. Da steht nämlich daneben dann immer, was es wörtlich heißt oder andere Übersetzungen oder schlechte überlieferte Übersetzungen. Also eine Bibel, die gut zu lesen ist, mach Werbung dafür, und trotzdem textgenau ist. Wir lesen Apostelgeschichte 8 ab Vers 1. Ja, komm her. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Vers 2. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er durchsuchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Soweit im Moment. Wir sind also in Samaria, hebräisch Shomron. Das ist die Hauptstadt des Königreichs Israel seit etwa 876 vor Christus. Es liegt in Zentralpalästina, nicht weit von der modernen Stadt Nablus, dem antiken Sichem, auf einem etwa 90 Meter hohen Hügel. Weiter in Vers 6. Scharen von Menschen hörten dem Philippus mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Also alles, was ich jetzt so klug zitiere, habe ich natürlich, wie es heute so üblich ist, nicht aus dem Brockhaus, sondern aus Wikipedia. Die Leute, zu denen er dort predigt, die Scharen von Menschen, die gekommen sind, waren Samaritaner, so nannte man die. Das sind Abkömmlinge der alten Stämme des israelischen Nordreiches und wurden eben nach dieser Stadt, nach der Hauptstadt Samaria benannt. Nach dem Tod von Salomo fielen die Nordstämme vom israelischen Städtebund im Norden, von Juda im Süden und von Jerusalem, das an der Grenze lag, ab. Sie hatten genug von der Dynastie des David und Salomo, vor allem aber Israeliten bzw. die Samaritaner konnten nicht viel mit den Traditionen Judas anfangen. Das heißt, dass ihre Form der Religion mit dem Glauben an Yahweh sich parallel zu den jüdischen im Süden entwickelte, so wie die sich später durch Esra, die Pharisäer und deren Nachfolger, die Rabbinen, entfaltete. Darum verdammten sich Samaritaner und Juden gegenseitig als Heretiker. Was unterschied also den Samaritanismus, jetzt kriege ich es noch raus, vom Judaismus? Einer der wichtigsten Unterschiede bezog sich auf den kommenden Erlöser. Während unter den Juden nicht alle an einen König, einen Messias oder Gesalbten glaubten, der Davids Dynastie herstellen würde, gab es unter den Samaritanern niemand, natürlich, weil sie David nicht mochten, der diese Erwartung teilte. Sie hatten das Haus David abgelehnt. Warum sollten sie von seiner Wiederherstellung träumen? Stattdessen erwarteten sie die Erscheinung des Taheb, des Wiederherstellers, eines Propheten wie Mose, welche in 5. Mose 18, Vers 15 vorausgesagt sein sollte. Das ist jetzt also das Volk, die Leute, die da in Scharen kommen. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 8, 6. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus, sie verließen ihre Opfer mit lautem Geschrei, auch zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt, in der ganzen Stadt herrschte große Freude. Das ist also die Ausgangssituation. Wir befinden uns also hier in einem abgespaltenen Teil. Wer die DDR noch erlebt hat, der kann sich das ungefähr vorstellen. Total unterschiedliche Gedankengänge, vor allem was Erlösung betrifft. Jetzt schauen wir uns mal die Hauptperson an, der Magier oder Zauberer Simon. Wir lesen weiter in Vers 9. Schon seit längerem hatte ein Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein, und seine Fähigkeiten setzten die Bewohnerschaft von Samarien in Staunen. Zu dem volkstümlichen Verständnis von Magie gehört heute, wenn man das von Aberglauben abgrenzen will, bewusste Zauberhandlungen, magische Rituale. Grundlage ist in der volkstümlichen Magie der Analogiezauber. Hier wird nach dem magischen Grundsatz vorgegangen, Gleiches mit Gleichem zu bewirken. Wer sich ein bisschen mit Anthroposophie auskennt, der erkennt es, oder mit bestimmten Medikamenten auskennt, der wird auch Gleiches mit Gleichem bekämpft. So werden zum Beispiel Warzen im abnehmenden Mond besprochen, damit sie wie der Mond verschwinden, oder eine Puppe wird statt der realen Person behandelt oder misshandelt, Voodoo, zum Beispiel. Der Hintergrund dieser Magie ist zudem der hermetische Ansatz, wie oben so unten, wie innen so außen, wie im Großen so im Kleinen. Damit ist gemeint, dass alle Wesen und Dinge über Sphären miteinander verbunden sind und durch Zauberhandlungen wechselseitig beeinflusst werden können. Das ist Magie heute. Wenn wir heute einen Magier, einen Zauberer haben, ist das der Grundansatz. Also jetzt nicht der Taschenkünstler, sondern es gibt wirklich heutzutage echte Magier. Hexen, Zauberer, Magier, die auch so heilen. Damals war es ein bisschen anders. Als Beispiel kann man hier die Weisen bei der Geburt Jesu nehmen. Die werden im griechischen Text in Matthäus 2 als Magoi bezeichnet. Magoi ist also im Griechischen allgemein der Begriff für Magier, aber auch für die Priesterkaste des Zoroaster aus dem medischen Priesterstamm der Mager. So heißt der Priesterstamm. So zum Beispiel bei Philo von Alexandria werden sie erwähnt. Deshalb könnte an persische und chaldäische Sternendeuter gedacht sein. Also das sind andere Leute, als wir heute als Zauberer verstehen. Das sind eigentlich die Wissenschaftler der damaligen Zeit. Das scheint ja auch hier so ähnlich zu sein, denn heißt er in Vers 9 im griechischen Text Mageuon, also er mageoont, er magiert, er behandelt. Und weiter in Vers 10, auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Bevölkerung. Diesem an ist die Kraft Gottes in Person, sagen die Leute, und nennen ihn die große Kraft. Dieser Mann ist also die Kraft Gottes in Person, die große Kraft oder Theos Aner, der Mann Gottes, der Gottmensch. Der Begriff bezeichnet eine mit gotthaften Kräften ausgestatteten Menschen, der übermenschliche Taten vollbringt. Jetzt muss man sich noch ein bisschen weiter zurückerinnern. Die Griechen glaubten daran, dass man ja als Mensch durch besondere Fähigkeiten zum Halbgott werden kann und sich dann weiterentwickeln kann zum Gott. So ist also Zeus entstanden, so ist Zeus Gott geworden. Auch wieder ein Vorgang, den wir heute in der Theosophie wiederfinden und. Also die Gedanken sind immer noch heute da. Die Leute in Vers 11, so heißt es dort, sie standen völlig unter seinem Bann, so sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. In der Heiligen Schrift wird noch an einer anderen Stelle von solchen Magiern berichtet. Ihr kennt alle die Geschichte von Mose, als Mose von Gott zum Pharao geschickt wird, um dort die Freilassung des Volkes Israels zu erlangen. Was da im Palast des Pharaos geschieht, ist ein im Nahen Osten der damaligen und auch danach ganz bekannten Welt, ja, man könnte sagen, sozusagen ein ganz normaler Magierwettstreit. Da geht es einfach um Fähigkeiten, die man erlernen kann. Es gab damals, genauso wie es Prophetenschulen gab, Magierschulen. Und viele der Wanderprediger dieser Zeit waren ausgebildete, in Ägypten ausgebildete Magier. Wir haben es also hier nicht mit irgendeinem bösen, dunklen, gefährlichen Mann zu tun, sondern wir haben eigentlich einen der gelehrtesten Leute der damaligen Zeit zu tun, der sein Wissen und seine Ausbildung dazu verwendet, Menschen zu heilen und von Zwängen und Besessenheiten zu befreien. Heute mit der Psychologie verstehen wir das ein bisschen besser. Man kann Zwänge heilen. Also man kann auch Epilepsie inzwischen heilen durch Medikamente. Also der junge Mann, den Jesus geheilt hat, der immer wieder ins Feuer gefallen ist, ist so ein Beispiel. Aber damals ging das eigentlich nur durch anscheinend wundersame Heilung. Ein paar von diesen Menschen, die es damals gab, sitzen auch heute noch unter uns. Nur heißen sie heute Ärzte und Psychiater. Und zumindest was den medizinischen Teil der Tätigkeit des Simons angeht, war er eben ein solcher. Zauberhaft, ja, mir käme heute auch so manches zauberhaft vor, was an mir passiert, wenn ich in einer nicht wissenschaftlichen Welt leben würde. Ich habe jetzt extra mein Handy draußen lassen im Auto, damit es nicht klingelt. Aber wer kann mir erklären, wie WhatsApp funktioniert? Habt ihr das schon mal gesehen? Also für mich ist es sauberhaft, dass ich, wenn ich unterwegs bin, egal wo ich bin, von meiner Frau Nachricht kriegen kann. Wenn ich nicht wüsste, mit welchen technischen Vorgängen das funktionieren würde oder wie ein Fernsehbild entsteht oder die alte Geschichte von dem afrikanischen Stammeshäuptling, der versucht hat, Rolltreppen seinen Stammesleuten zu erklären, die er damals im anfangenden 20. Jahrhundert in New York erlebt hat, der weiß, wie man Wunder beschreiben soll. Meine Kinder sagen von mir zum Beispiel immer, dass ich von meiner Wundersalbe schwärme. Und die, so sagen sie, würde ich behaupten, für alles von eingewachsenen Zehennägeln bis zu Schuppen in den Haaren gut ist. Aber dieses Gel hilft mir immer wieder, wenn man meine Hände anschaut. Ich habe immer irgendwo etwas, was wehtut und eine Wunde ist, wenn ich mich verletzt habe. Wenn ich eine von zwei gleichen Wunden damit bestreiche, dann heilt die einfach doppelt so schnell, also fast über Nacht, wenn die andere Wunde 2 bis 3 Tage braucht. Und er war auch kein böser Heide, um zum Simon zurückzukommen, der gegen Gott gearbeitet hat. Wir lesen weiter in Vers 12. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben, und Männer und Frauen ließen sich taufen. Und jetzt wird es interessant. Auch Simon, Vers 13, kam zum Glauben und ließ sich taufen. Müssen wir einfach mal festhalten. Von da an wich er Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte als ausgebildeter Magier und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen kommen. Also er stellte fest, dass da weit mehr war, als da erlernbar war. Weit mehr war, als er in seinen Fähigkeiten hatte. Jetzt wird es interessant, denn jetzt kommt die Wende. So habe ich diesen einen dritten Abschnitt genannt, so ab Vers 14 ist das jetzt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der Stadt angekommen, beten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen, also auf keinen Samaritaner herabgekommen. Sie waren aber nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Zwei Ereignisse haben die Menschen also zum Glauben an Jesus gebracht. Zum einen war Lukas 8, als Jesus ins Boot stieg, zurückzufahren, bat ihn der Mann, der aus den Dämonen ausgefahren war, bei ihm zu bleiben. Ihr erinnert euch da mit den Schweinen und dem ganzen Zeug. Aber Jesus schickt ihn zurück. Lukas 8, 39 steht, geh wieder zu deiner Familie, sagte er, und erzähle dort, was Gott für dich getan hat. Da ging der Mann fort und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hat. Und der Mann ist eben zurück nach Samaria gegangen. Also schon zur Zeit, als Jesus noch lebte, gab es einen, zumindest einen, der Jesus Christus in Samaria bezeugt hat. Und dann, Apostelgeschichte 8, Vers 4 haben wir gelesen, Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Unter ihnen war auch Philippus, er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias war. Diese einsetzende Christenverfolgung durch Römer und Juden führte dazu, dass die Christen sich über das ganze Land verbreiteten und eben auch hierher nach Samaria kamen. Das Ganze ist aber mehr oder weniger entweder vor Jesus passiert, aber noch nicht passiert mit der Vollmacht durch den Heiligen Geist. Sie hatten anscheinend nicht die Vollmacht von Jesus erhalten, auf den Heiligen Geist zu taufen oder ihn durch Handauflegung auf die Bekehrten zu legen. Schlag doch mal ganz kurz zurück, Johannes 20, Vers 19. Johannes 20, Vers 19. Dort wird die erste Beauftragung der Jünger durch Jesus berichtet. Johannes, was habe ich gesagt? 20, Vers 19. Es war aber am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. So bekamen die Jünger, also im Prinzip schon vor Pfingsten, die Begabung mit dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist war schon vor Pfingsten bei ihnen. Und sie hatten die Macht und die Möglichkeit, diesen Heiligen Geist durch Handauflegung weiterzugeben. So bekamen nun die Christen durch die Jünger das Wirken des Heiligen Geistes zu spüren und empfingen wohl auch dann dadurch die Gnadengaben des Heiligen Geistes. So, den nächsten Abschnitt habe ich so überschrieben: voll Neidabt. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 8, jetzt Vers 18. Voll Neidabt ist schwer zu übersetzen, gell? Also Pech gehabt oder ja. Dort heißt es, Apostelgeschichte 8, Vers 18, als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagt: Gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Ja, was ist denn jetzt das für eine Einstellung? Das kann man doch nicht machen, oder? Das sind die ersten Gedanken, die uns jetzt durch den Kopf schießen. Aber kennen wir nicht alle so Aussagen und eventuell Gedanken wie: jeder ist in irgendeiner Weise käuflich, für Geld kann man alles haben, was kostet die Welt, oder, oder. Außerdem scheint dieser Gedanke, auch geistliche Dinge einfach kaufen zu können, seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden, fest in den Köpfen verankert zu sein. So fest, dass es dafür einen Fachbegriff heute gibt. Und dieser Fachbegriff heißt Simonie. Ihr müsst euch erinnern, auch der Simon hat ja seine magischen Fähigkeiten, also seine Magierfähigkeiten, erkauft sozusagen, weil er das gelernt hat und dafür hat er bezahlen müssen. Dafür hat er Nachteil in Kauf nehmen müssen. Also es war ein ganz normaler Gedanke eigentlich für ihn. Simonie wird bezeichnet, wie der Wikipedia, der Kauf oder Verkauf eines kirchlichen Amtes von Pfründen, Sakramenten, Reliquien oder Ähnlichem. Der Begriff Simonie ist abgeleitet von der Apostelgeschichte und so weiter und so fort. Nun sind wir aber wohl zu Recht darüber entrüstet, was der Simon aus Samaria da anbietet, oder? Man kann doch den Heiligen Geist, man kann doch Gott nicht kaufen. Wir sind auch nicht allein, denn da ist noch einer, der aus der Haut fährt. Vers 20. Zur Hölle mit dir und deinem Geld, hat ihn Petrus angefahren. Zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Warum reagiert er so heftig? Ist es vielleicht möglich, dass da bei Petrus so ein Wunderpunkt von Simon getroffen wurde? Ist das, was wir da in unserer Bibel lesen, vielleicht übertrieben dargestellt? Wenn ich so etwas Krasses in der Bibel lese, in meiner Übersetzung lese, dann schaue ich mir nach, was in anderen Übersetzungen steht. Luther sagt, Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mit deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe zu kaufen zu können. Schlachter sagt, dein Geld soll zusammen mit dir verderben. Neues Leben übersetzt, dein Geld soll zusammen mit dir verderben. Neue evangelistische Übersetzung, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Elberfelder Übersetzung, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast und so weiter. Also, alle Übersetzungen sagen uns, der Petrus ist echt sauer. Aber warum ist er so sauer? Es ist doch ganz normal, dass man für eine Ausbildung oder für eine Ausrüstung mit einer besonderen Fähigkeit bezahlt. Ihr habt alle Ausbildung gemacht, ihr könnt nachrechnen, was das euch alles gekostet hat. Also meine Ausbildungen, die ich alle habe, haben bestimmt so ein paar hunderttausend gekostet, insgesamt. Ne? Simon weiß es halt nicht besser. Der ist ja Samaritaner. Der ist ja kein Jude. Natürlich ist man entrüstet, wenn man Gott oder seine Gaben kaufen möchte. Und der Heilige Geist ist ja die immanente Person Gottes in der Zeit. Aber vielleicht ist dem Petrus so ein Gedanke auch schon mal gekommen. Er war ja, bevor ihn Jesus als Jünger berufen hat, Geschäftsmann. Er hat einen Fischereibetrieb gehabt mit Angestellten. Da fragt man natürlich, was kostet es? Vielleicht hätte er es auch ganz gern so leicht gehabt und ist ein wenig neidisch auf die Christen in Samaria, denen er nur die Hände auflegen musste und schon hatten sie den Heiligen Geist empfangen. Er musste ja 3 Jahre lang mit Jesus durch die Lande ziehen und den Spagat zwischen der Nachfolge Jesu und seinem Betrieb und seiner Familie aushalten. 3 Jahre eingesetzt. Vielleicht ging es ihm so wie uns, die wir uns oft schwer tun, die Prioritäten zwischen Privatleben und Gemeinde richtig zu setzen. Moment, ist da nicht ein falscher Gedanke drin? Ist da ein Unterschied zwischen Privatleben und Gemeinde überhaupt möglich? Bin ich 7. Tags Adventist oder alle 7 Tage Adventist? Bin ich unter der Woche ein anderer als am Sabbat? Ist das vielleicht schon der Ansatz, der uns den Gedanken in den Kopf gibt, die uns zu solchen Reaktionen wie Simon aus Samaria verleiten könnten? Im täglichen Leben sind wir oft verführt, andere Regeln gelten zu lassen, als wir sie für unser geistliches Leben anstreben. Da stehen gegen Gewinnmaximierung, gegen Barmherzigkeit, Durchsetzungsvermögen, gegen Nächstenliebe, Selbstschaffen, gegen Gnadengabe, haben wir heute Vormittag erst darüber geredet. Und dann ist es kein Wunder, dass wir manchmal vergessen, umzuschalten in unserem Verhalten, unseren Gedanken, unsere Motivation und unseren Handlungen. Manchmal scheine ich zu vergessen, dass wir Gottes Kinder sind, dass Gott uns immer einen Schritt voraus ist, dass er uns alles schenkt, dass wir ohne ihn nichts tun können, dass er alles für uns getan hat und alles für uns tun möchte und dass ich es eigentlich nur annehmen muss. Und dabei wäre ich so gern stolz auf mich, auf das, was wir in der Arbeit schaffen, dass unsere Familie ganz ordentlich aufgestellt ist, dass wir doch ein ganz guter Vater oder eine ganz gute Mutter sind, dass wir auch den Sabbat richtig halten und dass wir in der Gemeinde sind und nicht zerstritten sind. Dass wir hier einen Gottesdienst haben, dass Geschwister aus anderen Gemeinden gern hierher kommen und dass wir Ideen haben, wie wir die Gemeinde noch besser gestalten können. Das ist ja auch alles super. Aber ich glaube, das hört so ganz hinten in unserem Herzen, ganz hinten in unserem Hirnkastel nicht auf. Da rumort noch etwas mit. Weil wir so gut sind, so klug sind, alles so gut schaffen, lassen wir uns auch nicht gut unbedingt gern etwas schenken. Und sei es die Erlösung. Dann möchte ich schon angerechnet bekommen, dass ich seit was weiß ich wie vielen Jahren in der richtigen Gemeinde bin. Dass ich schon weiß ich, wie viele Menschen zu Christus geführt habe und dass ich die Gebote halte, den Sabbat halte. Das soll der liebe Gott bitte berücksichtigen, wenn es ins Endgericht geht. Einer meiner Lieblingswitze ist, ein Adventist kommt in den Himmel, wird empfangen am Himmelstor und bekommt eine Führung durch den Himmel. Der Engel führt ihn also und sagt, schau, da ist der Bereich für die Katholiken, der Bereich für die Evangelischen, da drüben sind die Baptisten. Schau mal, da hinten haben wir sogar Moslems. Und sie gehen so durch diesen Garten Eden, durch das himmlische Paradies und kommen an eine 4 Meter hohe Bretterwand. Und der Adventist kommt und sagt, ja, und was ist da? dahinter sind die Adventisten und sie meinen, sie sind allein im Himmel. Merkt ihr, dass da so ein Körnchen Wahrheit drin ist, dass ein Stück von Simon von Samaria in uns ist, dass wir aus eigener Leistung etwas schaffen wollen und das Gute in unserem Leben, in unserer Gemeinde angerechnet bekommen wollen? Petrus antwortet in Vers 21, Apostelgeschichte 8, nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie. Hört ihr? Du hast kein Anrecht auf sie. Nein, sagt Petrus, du hast kein Recht, die Kraft des Heiligen Geistes zu fordern, zu kaufen. Überhaupt hast du kein Anrecht daraus aus dir selbst. Warum? Petrus sagt es dem Simon und vielleicht auch mit mir, denn ich habe ja festgestellt, dass das ein Stückchen Simon, ein bisschen von dieser Denkart des Simons auch in mir steckt. Dass ich ja auch was wert bin, was leiste, was kann, dass das in mir drin ist. Weiter in Vers 21. Denn in deinem tiefsten Innersten bist du nicht aufrichtig vor Gott. Vers 22. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest in seinem Griff hat. Aus, Schluss, vorbei, da haben wir den Salat. Einmal falsch reagiert, einen falschen Satz gesagt und dann ist es so, dass das Böse dich fest im Griff hat. Was bleibt übrig? Aufgeben? Nein, der Simon hat nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, jetzt ist alles vorbei, war ein netter Versuch, jetzt Business as usual. Nein, er sucht die Nähe Gottes. Vers 24, die Reaktion von Simon. Simon erwidert, betet ihr für mich zum Herrn, betet, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Ich weiß nicht, wie es mit dem Simon von Samaria weitergegangen ist. Die Kirchenväter schreiben, dass er nach Rom gegangen ist und ein Vertrauter des Cäsars wurde. Er soll dort Wunder getan haben und vielleicht sogar in einem Wunderwettstreit mit Petrus in Rom angetreten sein. Aber es ist ja auch egal, wie es mit ihm weitergegangen ist. Wichtig ist, dass er in diesem Moment die Kurve gekriegt hat. Nicht, was er dann in der Zukunft gemacht hat. Wichtig ist die momentane Entscheidung. Er hat trotzdem den ersten richtigen Schritt getan. Er hat erkannt, dass er einen Fehler gemacht hat und hat um Unterstützung und Fürbitte gebeten. Es könnte ja natürlich auch sein, dass er weiter bei der Gemeinde geblieben ist, nicht stur und selbstherrlich blieb, denn der Schluss hat einen sehr der Abschnitt hat einen sehr versöhnlichen Abschluss. Vers 25, nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie das Evangelium noch in vielen anderen Ortschaften Samariens. Es hätte vielleicht irgendwie anders geheißen, wenn es nicht so gut weitergegangen wäre. Vielleicht habt ihr heute gemerkt, dass da noch etwas in meinen Einstellungen, in meinen Prämissen, in meinen Paradigmen ist, das nicht so ganz hineinpasst in die Erlösung von Jesus, Erlösungsbotschaft von Jesus Christus. Vielleicht habt ihr gesehen und gehört, dass da mehr ist in uns innen drin und ich habe es heute Vormittag in der Bibelbetrachtung gesagt, wenn ich so in den Spiegel schaue, dass ich doch das eine oder andere sehe, das so gut ist und das mich heraushebt, sodass ich vielleicht doch hinter dem Bretterzaun im Paradies bin. Ich muss Gott immer wieder darum bitten, dass er mir hilft, zu begreifen, zu verstehen und für mich ganz persönlich anzuerkennen, dass ich aus meiner eigenen Kraft die Fehler weder erkennen kann, noch bekämpfen kann, noch aus der Welt bringen kann. Habe ich einfach nicht im Kreuz. Meine Möglichkeiten, meine Schwierigkeiten zu erkennen, wie es um mich steht und dass ich Gott dass ich Jesus Christus als einzigen Erlöser wirklich brauche, habe ich auch nur durch die Kraft Gottes bekommen. Er schenke uns die Gnade, dass wir den Mut haben, auch wenn es mal ganz bockmistmäßig falsch läuft, bei ihm und in der Gemeinde zu bleiben. Und er schenke uns den Frieden, uns gegenseitig anzunehmen, nicht auszugrenzen und weiterzuhelfen, zu tragen und zu lieben. Amen. Vater im Himmel, ich bin so herzlich froh darum, dass du uns kennst. Jeden Einzelnen von uns, dass du genau weißt, wie es in uns drin ausschaut und dass wir es gar nicht nötig haben, irgendwas vorzumachen, vorzustellen, irgendwas beschönigen zu müssen. Du kennst uns in- und auswendig. Und ich möchte dir danken, dass du uns trotzdem oder vielleicht gerade deswegen so sehr liebst. Dass du uns so sehr liebst, dass du uns jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, jede Sekunde an der Hand nimmst und weiterführst, sobald wir das nur möchten. Dass wir nichts tun müssen dazu, sondern dass du da bist. Und dass du dann auch unser Leben nimmst und es veränderst und es anders machst und das so anders machst, dass Menschen es um uns herum merken, dass wir doch irgendwie ein bisschen anders sind. Herr, hab Dank für deine Liebe, für deine Gnade und für deinen Segen. Amen.